wieder in die Stadt zu holen. Bereits im zweiten Wahlgang schied Berlin damals aus. Jetzt will man einen neuen Anlauf starten. Die Nachrichten dazu hat Kerstin Reinsch.
Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer stellen gerade ihre Pläne für eine Olympia-Bewerbung vor. An der Präsentation im Olympiastadion nehmen unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner und Ministerpräsident Voigt teil. Das Olympiastadion soll demnach auch der wichtigste Austragungsort der Sommerspiele werden. Wettkämpfe in anderen Sportarten wie Rudern oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Im Gespräch für eine Bewerbung sind die Jahre 2036, 2040 und 2044. Die Grünen sind gegen das Vorhaben. Sie zweifeln an einer seriösen Finanzierung und daran, dass die Bevölkerung von den Investitionen profitiert. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann löst den langjährigen Präsidenten Partzinger ab. Kulturstaatsminister Weimer hat Ackermann als kluge Strategin gewürdigt. Mit ihr gäbe es eine Chance auf eine noch größere internationale Strahlkraft der Stiftung. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Partzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das staatliche Institut für Musikforschung. Sie ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt.
Die Bundesanwaltschaft hat wegen Terrorermittlungen offenbar mehrere Objekte in Berlin und Brandenburg durchsuchen lassen. Dem Medienbericht zufolge ging es bei der Aktion auch um einen pro-russischen Verein in Berlin-Friedrichshain. Katharina Trümper, RBB 24.
Der Verein soll die Republiken Donetsk und Luhansk im russisch besetzten Teil der Ukraine mit Spendengeldern unterstützt haben. Diese werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Laut der Süddeutschen Zeitung liegen zwei Haftbefehle gegen Vereinsmitglieder vor, die aber nicht vollstreckt werden konnten, weil sich die Gesuchten in Russland aufhalten. Laut der Behörde wurde am Morgen auch ein Haus in Königs Wusterhausen durchsucht. Der Verdächtige soll illegale Warentransporte in die betreffenden Regionen organisiert haben.
Im Streit über die geplante Finanzierung der Brandenburger Kommunen gibt es einen Kompromiss. Wie das Finanzministerium mitgeteilt hat, nimmt das Land geplante Einschnitte teilweise zurück. Thorsten Südow, RBB 24, Landespolitik.
Der Familienleistungsausgleich, der rund 150 Millionen Euro pro Jahr ausmacht, wird anders als ursprünglich von Finanzminister Krumbach geplant, weiterhin an die Kommunen weitergereicht. Auch bei der Rückzahlung von Wohngeld von etwa 94,6 Millionen Euro kommt die Landesregierung aus SPD und BSW den Kommunen entgegen. Gestaffelt sollen in diesem Jahr zunächst nur 10% und damit etwa 9,5 Millionen Euro zurückgezahlt werden. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände hatten im Zuge der Auseinandersetzung mit Klagen gedroht. Sie warnten davor, dass viele Städte und Gemeinden im Land Brandenburg in die Haushaltssicherung rutschen würden, sollten alle Sparmaßnahmen umgesetzt werden.
Die pessimistische Stimmung bei vielen Unternehmen in Deutschland hält an. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% zurückgeht. Damit würde Deutschland das dritte Jahr in Folge in der Rezession stecken. Die DIHK beruft sich auf eine Umfrage unter 23.000 Unternehmen aus allen Branchen. Demnach schätzt ein Viertel der Firmen ihre Geschäftslage als schlecht ein. Den Angaben zufolge macht den Unternehmen unter anderem die schwache Nachfrage im Inland zu schaffen. Kritisiert werden außerdem hohe Arbeits- und Energiekosten. Deutschland, Frankreich und 15 weitere EU-Staaten fordern ein konsequenteres Vorgehen der Kommission gegen Ungarn. Jüngster Anlass ist ein neues Gesetz gegen geschlechtliche und sexuelle Minderheiten und der Plan der ungarischen Regierung, die Pride-Feiern in Budapest zu verbieten. Diese Maßnahmen bedrohten die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und den Datenschutz, heißt es von den Unterzeichnern. Sie fordern, dass Ungarn die Gesetze überarbeitet und seine internationalen Verpflichtungen wahrt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag neben Sonne, vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner, landdichte Wolken und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 19 und in Adlershof 21 Grad. In Küritz 18 und in Mannschnur 22 Grad. Nachts wechselnd bewölkt und zeitweise Regen, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen viele Wolken, verbreitet Schauer, teils auch Gewitter bis 20 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Morgen besucht der ukrainische Präsident Selenskyj Berlin und bei seinen Gesprächen im Kanzleramt, da dürfte es wohl auch um Waffenlieferungen gehen. Friedrich Merz hat ja mit Blick auf den Ukraine-Krieg eine Waffenwende angekündigt und das sorgt beim Koalitionspartner für Ärger, denn die SPD hadert mit dem Plan, die Reichweitenbeschränkungen beim Einsatz deutscher Waffen aufzuheben. Zur Erklärung, bisher können Waffen, die Deutschland der Ukraine liefert, nur Ziele in einer Entfernung von maximal 80 Kilometern treffen. Einordnen möchte ich das jetzt mit dem Militärexperten Ralf Thiele. Er ist Präsident von Eurodefense, auch Oberst AD mit langjähriger Erfahrung in der NATO und jetzt bei mir im Telefon. Schönen guten Tag, Herr Thiele.
Guten Tag, Herr Kempf.
Herr Thiele, Freigabe deutscher Waffen auch auf russischem Gebiet, können die jetzt offenbar ohne Limit eingesetzt werden. Hat Sie das überrascht, was Friedrich Merz da gesagt hat?
Nicht wirklich. Er zeigt Profil. Ich glaube, das ist wohltuend für viele unserer Verbündeten, weil wir doch früher immer sehr leise waren. Profil ja in viele Richtungen, aber ohne, dass sich faktisch jetzt groß was ändert. Es sei denn, er gibt den Taurus frei, was im Augenblick ja noch nicht ansteht. Wenn man sich da hineinschaut, die Waffen, um die es geht, das sind Raketenwerfer, Artillerie vor allen Dingen, die stehen ja nicht an der Grenze, sondern die stehen ja ein Stück weit zurück, in großen Teilen der Ukraine ja tief im Landesinneren. Deswegen kommt das Thema Russland dabei gar nicht zum Tragen. Ausnahmen mag die Region Sumy sein. Ausnahme ist natürlich auch die Einfälle der Ukraine nach Russland. Das ist ja nicht nur bei Kursk. Sie versuchen es ja auch nach anderer Stelle. Und da ist natürlich so eine kleine Krücke dabei, denn man stelle sich vor, sie fallen irgendwo ein, es werden dabei eben auch Frauen und Kinder getötet. Dann nimmt Deutschland natürlich dafür auch Verantwortung. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich.
Die Waffen, die wir jetzt schon liefern an die Ukraine, haben die überhaupt eine Reichweite von mehr als 80 Kilometern?
Nee, das ist sozusagen der Stand, das ist schon Hightech-Stand. Das ist ja alles im Grunde Gefechtsfeld, Munition für die Front. Und man schießt eben mit Waffen auch hinter die Front, damit Verstärkungen des Gegners gar nicht erst bis zur Front schaffen. Und um diesen Bereich geht's, der ist hier damit abgedeckt.
Kommen wir nochmal darauf zurück, was Sie gerade angesprochen haben. Wird sich denn mit den Aussagen des Bundeskanzlers jetzt möglicherweise wieder die Diskussion über den Taurus zuspitzen? Wir hatten das schon mal auch in der alten Ampelregierung.
Ja, die Diskussion spitzt sich in jedem Fall zu. Das merkt man jetzt schon. Das geht jetzt schon los. Die Frage ist natürlich, hat sie dann eben eine Substanz? Also wird der Taurus in die Ukraine kommen? Wir müssen ja sehen, dass Merz viel offensiver als sein Vorgänger mit seinen Marterinstrumenten spielt. Das heißt also seinen Möglichkeiten. Das ist politisch, strategisch sinnvoll. Der Putin soll ja nicht jedes Mal vorher wissen, wenn ich das mache, macht der Merz, die NATO oder die EU das, sondern man lässt den anderen ein bisschen im Unklaren. Und in dieses Unklarheitspaket hat Merz den Taurus mit hineingenommen. Aber das heißt noch nicht, dass er geliefert wird.
Was jetzt ein bisschen insgesamt für Unklarheit und Verunsicherung sorgt, ist auch die Aussage vom Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD, der versucht, die Wogen zu glätten, denn er hat gesagt, es gebe innerhalb der Koalition jetzt keine neuen Verabredungen zu den Reichweiten. Vor diesem Hintergrund, wie schätzen Sie dann die Aussage von Friedrich Merz eigentlich ein?
Naja, er sagt nur deutlicher das, was ohnehin schon Praxis war. Also von daher haben beide recht. Es ist keine neue Vereinbarung. Es gab ja kaum eine Möglichkeit, mit Waffen deutscher Herkunft nach Russland hineinzuwirken. Ganz einfach, weil die Front ja in der Ukraine liegt, mittendrin. Also von daher ist das so eine Art theoretischer Debatte mit den beiden Ausnahmen, die ich vorhin nannte. Und nach meinem Wissen war auch nicht viel mit deutschen Waffen damals bei diesem Einfall nach Kursk durch die Ukraine los. Also von daher trifft das im Wesentlichen von beiden zu.
Morgen, ich habe es gesagt, kommt Selenskyj nach Berlin, wieder mal nach Berlin. Er war ja schon mal hier und es gibt immer den Wunsch nach weiteren Waffenlieferungen. Was schätzen Sie, was kann Deutschland da eigentlich noch tun? Denn wir hören ja immer wieder, dass wir eigentlich selber sehr knapp bestückt sind mit Waffen.
So ist das und die Produktion kommt auch nicht voran. Wir müssen immer sehen, so im Großen und Ganzen, so das, was wir jetzt in den letzten Jahren losgetreten haben, und das ist ja nicht in den letzten 3 Jahren, in denen der Krieg tobt, sondern im Grunde erst im letzten Jahr, alles Produktion, die ab 2028 etwa greift. Also wir reden da wirklich von der fernen Zukunft und hatten sowieso wenig im Bestand. Und wir wollen jetzt das Versprechen geben, dass wir mehr oder weniger ersetzen, was die Amerikaner vielleicht nicht liefern. Da ist ja immer Unklarheit bei Trump, liefert er oder liefert er nicht. Das sind auch leere Versprechungen, so muss man das sagen. Das heißt, wir wollen der Ukraine Mut machen, aber wir werden das nicht mit Substanz füllen können. Vor allen Dingen in einem Punkt nicht, der leider immer ein bisschen untergeht, weil man den nicht sehen kann. Wir gucken immer gerne auf Panzer, die rollen und Bumm machen und sowas alles. Aber de facto ist ja die Kriegführung heute im Datenbereich, nicht? Sie erfassen Dinge, sie zielen auf Dinge, sie schießen auf Dinge. Das haben die Amerikaner für die Ukrainer alles gemacht. Hm. Und
wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, Herr Thiele, lassen Sie uns ruhig nochmal kurz zum Schluss über die USA sprechen. Donald Trump bezeichnet sich ja selber immer wieder als Dealmaker, ist mit seinen Friedensbemühungen, muss man sagen, bisher nicht wirklich weit gekommen. Was meinen Sie, muss Europa, muss Deutschland da jetzt noch entschiedener auftreten?
Ja, aber wir müssen auch dazulernen. Also der Grundpunkt des Krisenmanagements, wenn Sie einen robusten, vielleicht auch bösen Gegner haben, ist Zuckerbrot und Peitsche. Wir haben das in Europa bis jetzt nur mit der Peitsche versucht und die Peitsche in einer brüchigen Hand, die nichts oder wenig kann. Das ist irgendwie kein guter strategischer Ansatz. Tatsächlich müssen wir uns stärken in der Verteidigungsfähigkeit und zwar wirklich dynamisch, schnell und auch modernisieren. Und wir müssen auch Angebote machen. Da habe ich noch keins gehört. Das wäre wirklich auch mal wichtig. Wie will man sonst den anderen anregen, das bleiben zu lassen, was er tut?
Das sagt der Militärexperte und Oberst AD Ralf Thiele. Herr Thiele, haben Sie ganz vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Damit haben wir es 12:03, 15:12. Cannabis. Experten lobpreisen medizinischen Cannabis als hilfreich in der Schmerztherapie und statt auf dem Schwarzmarkt können Cannabispatienten ihren Stoff per Rezept von der Apotheke bekommen. Jedoch sieht Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen hier ein großes Problem. Das berichtet Hauptstadtkorrespondent Karl-Dietrich Meurer.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU will den einfachen Zugang zu medizinischem Cannabis deutlich erschweren. Hintergrund ist der starke Anstieg des Verbrauchs seit der Teillegalisierung von Cannabis im letzten Jahr. Seitdem wird Medizinalcannabis nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft. Wichtige Sicherheitsvorgaben sind entfallen. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagt Warken, dadurch sei es sehr leicht möglich,
dass man durch eine Online-Verschreibung an Medizinalcannabis kommt, ohne dass da eine ordentliche Untersuchung stattfindet, ob es überhaupt angezeigt ist. Also da klicke ich so ein paar Checkkästchen an und dann bekomme ich das Rezept.
Die Gesundheitsministerin stützt sich auf Zahlen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Demnach hat sich der Verbrauch von medizinischem Cannabis seit April letzten Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von etwa 30 auf 100 Tonnen mehr als verdreifacht. Warken befürchtet Missbrauch.
Das ist schon besorgniserregend, dafür ist es nicht gedacht und deswegen wollen wir diese Einfachheit der Online-Verschreibung einfach beschränken, indem eine richtige Untersuchung auch vorgeschaltet wird.
Medizinalcannabis soll gezielt Menschen mit schweren Erkrankungen helfen, etwa bei chronischen Schmerzen, Spastiken, bei multipler Sklerose oder bei Übelkeit durch Chemotherapie. Es wirkt entspannend und schmerzlindernd. Es ist nicht für den allgemeinen Konsum gedacht.
Karl-Dietrich Meurer war das mit seinem Bericht aus dem Hauptstadtstudio.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ja, und da geht's wieder mal live zum Tennis, denn seit Sonntag laufen in Paris die French Open, das zweite der 4 Grand Slam Turniere eines jeden Tennisjahres. Guido Ringel ist auch heute wieder unser Reporter in Paris. Guido, Alexander Zverev, der hat erstmals ins Geschehen heute eingegriffen, 3-Satz-Sieg gegen den Amerikaner Leonard Tien und damit Einzug in die zweite Runde. Ist das ein Auftakt nach Mars für Zverev?
Ja, das kann man so sagen. Das war souverän, das war ruhig, mit aller Gelassenheit und Klasse, die er eben als Weltenranglisten-Dritter auch besitzt. Der hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Tien, dieser 19-Jährige aus den USA, hat es teilweise versucht, ein bisschen ihn sozusagen zum Stolpern zu bringen mit Stops, mit ein paar wilden Schlägen. Ist aber oft auch an sich selbst gescheitert, weil er dann Leonard Tien zu viele Fehler produziert hat. Und Zverev war die Ruhe selbst, hat sich wie fast immer auf seinen starken starken Aufschlag verlassen können, hat hier seinen Rhythmus schnell entdeckt und durchgezogen, solide Grundlinienarbeit, immer wieder auch Druck entwickelt und da war dann auf Dauer Leonard Yen der Unterlegene. Insofern hier ein richtig guter Auftritt von Alexander Zverev, ohne dass wir jetzt hier schon zu Superlativen greifen müssen.
Zverev startet also erfolgreich in die erneute Jagd, muss man sagen, nach seinem ersten Grand-Slam-Titel. Gegen wen geht es in der zweiten Runde? Steht das schon fest?
Nee, das steht noch nicht fest. Er hat insgesamt aber eine schwierige Auslosung, wenn man dann Richtung Achtel-, Viertel- und Halbfinale blickt. Da kommen dann die dicken Brocken. Beispielsweise lauert dann auch ein Jannik Sinner da oder ein Novak Djokovic, sofern die alle sauber durchkommen. Also das ist schon eher ein schwieriges Tableau. Aber jetzt, wie heißt es immer beim Fußball, wir denken von Spiel zu Spiel. Und so ähnlich wird das nachher Alexander Zverev auch in der Pressekonferenz formulieren. Da bin ich mir sicher, er weiß um die Schwierigkeit eines Grand-Slam-Turniers, da ist jedes Match wichtig und alle, die hier an den Start gehen, haben natürlich eine gewisse Tennisqualität mitgebracht. Man darf hier keinen unterschätzen. Er hat in den letzten Jahren unter Beweis gestellt, dass er das gerade hier in Paris gut kann. Alexander Zverev, letztes Jahr ja hier Finale. Jetzt war er in dieser Saison nicht so konstant gut, zuletzt auch körperlich angeschlagen. Also ob es zum großen Wurf hier reicht, da möchte ich doch ein Fragezeichen hintersetzen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass er hier so in rund 2 Stunden war es gut durchgekommen ist durch diese Auftaktaufgabe und dann muss man mal weiterschauen.
Jetzt ist ja heute nicht nur Alexander Zverev gefordert, reden wir noch über einen anderen Deutschen, Maximilian Martera. Was hat der denn für eine Aufgabe?
Ja, der spielt gerade, das Match ist in der Anfangsphase. Martera führt mit 3:2 gegen Adam Walton aus Australien. Martera sicherlich nicht der Favorit. Man muss wissen, mit seinen 29 Jahren hat er schon so manche Tiefen durchschritten, ist immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Maximilian Martera, der Nürnberger, hat allerdings hier in Paris auch mal eine gute Erfahrung gemacht. 2018 war das, ist schon Weilchen her. Da war er körperlich total fit, stand im Achtelfinale der Linkshänder. Jetzt wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem Körper, ist rechtzeitig fit geworden für die Qualifikation hier in Paris, musste sich durch diese spielen, hat das geschafft und als Nummer 239 mittlerweile nur noch in der Weltrangliste steht er jetzt hier im Hauptfeld, hat jetzt sein Match gegen Adam Walton begonnen, da ist noch nichts Außergewöhnliches passiert, beide Spieler haben ihren jeweiligen Aufschlag durchgebracht, also das sieht auf einem Nebenplatz hier, natürlich bekommt Martera nicht die ganz große Bühne, erst einmal solide aus. Der Linkshänder Martera ist ja ein smarter Typ, also wenn er einen Rhythmus findet und hier sein Spiel findet, dann traue ich ihm zu, dass das hier für vielleicht 1-2 Runden reicht, aber viel später im Turnier werden wir ihn dann kaum noch erleben.
Viele Grüße nach Paris. Reporter Guido Ringel war das live von den French Open in der französischen Hauptstadt. So, ich weiß nicht, wie das Wetter in Paris ist, aber ich kann Ihnen sagen, wie das Wetter in Berlin und Brandenburg dafür ist. 19 Grad nämlich sind es in Berlin-Wannsee und 22 Grad in Rüdersdorf. Und schon wie gestern neben Sonne gibt es auch dichte Wolken, örtlich auch ein bisschen Regen. In der kommenden Nacht bewölkt, zeitweise Regen und die Temperaturen gehen dann runter auf 12 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Kerstin Reutsch.
Auch heute gibt es wieder einen Baustellenstau auf der westlichen A10 in Richtung Dreikarfenland. Zwischen Großkreuz und Leest müssen Sie aktuell etwa 10 Minuten mehr einplanen. Stadtverkehr Berlin. Stauschwerpunkt derzeit in Mitte und in Kreuzberg. Die Janowitzbrücke ist nach einem Unfall voll gesperrt. In einem weiten Bereich drumherum kommt es zu erheblichen Staus. Auf der 100 stockt es in Richtung Wedding ab Detmolder Straße und auf der 113 stadtauswärts bis Adlershof. Weitere Staupunkte sind Fürstenbrunner Weg Richtung Spandauer Damm, Hermannstraße Richtung Hermannplatz sowie rund um Schlesisches Tor und Elsenbrücke. Auf der B2 in Malchow müssen Sie ab Stadtgrenze stadteinwärts etwa 30 Minuten mehr einplanen. Voll ist es auch auf der Umfahrung der gesperrten Wuhlheidebrücke, unter anderem auf Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio-App.
Damit haben wir es 20:20.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Bernhard Kempf, guten Tag. 1993, da geriet Berlins Olympiabewerbung zum echten Desaster. Gerade mal 9 Stimmen gab es vom Internationalen Olympischen Komitee für die Hauptstadt. Nur Mitbewerber Istanbul schnitt noch schlechter ab. Jetzt will man es nochmal versuchen. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Berlin, Brandenburg und 3 weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympiabewerbung vorgestellt. Den Angaben zufolge soll das Olympische Dorf an der Messe entstehen. Die Spiele der Beachvolleyballer könnten am Brandenburger Tor ausgetragen werden. Rugby-Spiele im Jahn-Sportpark. Die Marathonstrecke soll unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat bei der Präsentation von einer riesengroßen Chance für den Sport Berlin und Deutschland gesprochen. Offen ist weiter, ob sich Berlin für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt. Die Initiative No Olympia Berlin will die Spiele in der Hauptstadt verhindern. Sie hat ein Volksbegehren gegen die Austragung angekündigt. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann ist mit einem Festakt ins Amt eingeführt worden. Gleichzeitig wurde der langjährige Präsident Partzinger verabschiedet. Thomas Fitzel, RBB 24.
Kulturstaatsminister Weimer nannte ihn einen Brückenbauer, eine Konstante dieser Institution, ihr Richtungs- und Impulsgeber. 3 große Themen prägten seine Amtszeit: Bauen, Reform und Rückgabe. Das wiederaufgebaute neue Museum, das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss und die James-Simon-Galerie wurden fertiggestellt. Als wichtigstes Vorhaben entsteht derzeit als Neubau das Museum der Moderne. Hinzu kommt das Jahrhundertprojekt Sanierung Pergamon-Museum. Als fast ebenso schwierig erwies sich die Reform der Stiftung. Die Rückgabe von Raubgut aus der Kolonialzeit sowie von während der NS-Zeit geraubten jüdischen Besitzes prägte nachhaltig die Museumsarbeit. Die künftige Aufgabe wird es sein, nun die Stiftung international konkurrenzfähiger zu machen.
Bundesfinanzminister Klingbeil plant bereits im Haushalt für dieses Jahr Gelder aus dem 500 Milliarden Schuldenpaket ein. Insgesamt sollen 110 Milliarden in Investitionen fließen und damit deutlich mehr als die rund 75 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
Für ihn habe oberste Priorität, Deutschland auf Wachstumskurs zu bringen, erklärte der SPD-Vorsitzende. Dazu trügen sowohl die Investitionen bei, die aus dem regulären Haushalt bezahlt werden, als auch zusätzliche Investitionen aus dem Schuldenpaket sowie aus dem Klima- und Transformationsfonds. Klingbeil reagierte mit seiner Ankündigung auf Kritik der Grünen, die in den vergangenen Tagen vor Haushaltstricks gewarnt hatten, zum Beispiel wenn Kosten für die Sanierung der Bahn künftig aus dem Schuldenpaket finanziert werden. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audret sprach in diesem Zusammenhang von einem Verschiebebahnhof. Gelder aus dem Sondervermögen für die Infrastruktur dürften nicht zweckentfremdet werden.
Die Bundesanwaltschaft hat nach ARD-Informationen einen Syrer festnehmen lassen, der in seiner Heimat an schweren Verbrechen beteiligt gewesen sein soll. Die Festnahme erfolgte demnach heute in Pirmasens in der Pfalz. Dem Mann wird vorgeworfen, Häftlinge selbst gefoltert und bei Folterungen geholfen zu haben. Aus Karlsruhe, Philipp Rayon.
Fahad A. soll als Wächter im berüchtigten Geheimdienstgefängnis Al-Khatib gearbeitet haben. Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft hat er in über 100 Fällen Gefangene zu Verhören geführt, wo diese gefoltert wurden. Stromstöße und Schläge mit Gegenständen wie Kabel gehörten in dem syrischen Gefängnis zur Tagesordnung. Außerdem soll er dafür zuständig gewesen sein, Gefangene nachts zu quälen. Er soll sie etwa an der Decke aufgehangen oder sie mit kaltem Wasser vom Schlaf abgehalten haben. Durch die Haftbedingungen seien mindestens 70 Menschen gestorben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm neben Folter daher auch Tötungsdelikte vor.
In Großbritannien ist nach wie vor unklar, warum gestern Abend in Liverpool ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Es werde auch untersucht, ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte, hieß es von den Ermittlern. Ein terroristisches Motiv wird zurzeit ausgeschlossen. Von den 47 Verletzten sind 4 in Lebensgefahr, wie der Bürgermeister von Liverpool der BBC gesagt hat. Der Vorfall ereignete sich während der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool. Der Fahrer wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 53-jährigen Briten. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Zelensky in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gastes wurde aber nicht genannt. Besonders im Tiergarten sei zwischen 6 und 22 Uhr mit Straßensperrungen zu rechnen, hieß es. Berlin und Brandenburg dringen auf Nachbesserungen bei der anstehenden Generalsanierung der Bahnstrecke nach Hamburg. Sie wenden sich mit 5 weiteren Bundesländern in einem gemeinsamen Appell an den neuen Bundesverkehrsminister Schnieder. Darin fordern sie, dass der Ersatzverkehr sicher finanziert ist, wenn die Strecke Hamburg-Berlin ab August für voraussichtlich 9 Monate gesperrt wird. Außerdem müsse die Zeit genutzt werden, um etwa in Bahnhöfe zu investieren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag neben Sonne, vor allem in Richtung Prignitz und Ruppinerland, dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin Wannsee 19 und in Treptow 21 Grad, in Templin 19 und in Rüdersdorf 22 Grad. Morgen viele Wolken und verbreitet Schauer, teils auch mit Gewittern bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 15.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und jetzt weiter für Sie im Studio Bernhard Kempf. Kann Berlin Olympia? Jedenfalls will Berlin Olympia. Gerade hat Berlin gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Bewerbung präsentiert. Passenderweise im Berliner Olympiastadion. Aber wie finden Brandenburger diese gemeinsame Bewerbung? RBB24-Reporterin Iris Wussmann hat Passanten in Cottbus gefragt, ob sie denn die Olympia-Bewerbung eigentlich für eine gute Idee halten.
Ach, warum nicht? Ich meine, probieren kann man doch immer mal was Neues. Olympia ist ja natürlich schlecht. Ich denke nur hier an Cottbus damals, an die Buga, nicht? Die hat ja einiges mit sich gebracht. Und sowas sollte man nutzen, wenn die Möglichkeiten bestehen. Gut, ist wieder eine Frage der Finanzen. Die sind ja heute überall rar. Aber wenn ich es erlebe, fahre ich hin.
Da werden praktisch über ungelegte Eier wird da schon diskutiert. Keine Ahnung. Ich schrecke mich langsam vor großen Sachen, weil ja immer wieder irgendwas ist. Wenn ich dran denke, gestern wurde in Liverpool schon wieder in eine Menschenmasse reingefahren mit einem Auto. Was soll es? Wenn wir alles weglassen, dann wird es auch nicht funktionieren.
Ist in Ordnung, weil da passiert viel für die Region, wird viel vorher gemacht und die profitieren im Anschluss alle davon. Bleibt ja alles erhalten, hoffentlich, und gut erhalten und gut gepflegt. Die Anlagen, eigentlich hat die Bevölkerung da nur Pluspunkte dadurch, oder? Es kommt viel Geld in die Kassen rein. Was spielt sich nachher wieder alles ein, denke ich mir.
Dass man sowas in die Region holen will, finde ich auf jeden Fall cool. Das bringt da mit Sicherheit auch noch Touristen. Also an sich finde ich das eine gute Sache.
Warum nicht, ja? Das hoffe ich doch, dass irgendwas zu uns kommt hier, dass wir auch was abkriegen. Rad wäre gut, ja. Haben wir ja auch einen Stützpunkt hier für Rad.
Soll Brandenburg Olympia machen? Ein Stimmungsbild aus Cottbus war das, zusammengesammelt von Iris Wussmann. Bundeskanzler Friedrich Merz war heute in Finnland zu Gast beim Gipfel der nordischen Staaten und im Fokus standen dabei, wie könnte es auch anders sein, die Themen Sicherheit und Verteidigung. Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges hat den Besuch für uns beobachtet.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Charkiw zugestimmt. Merz war zu Gast beim nordischen Gipfel in Finnland, an dem die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der nordischen Länder teilnehmen. Am Morgen führte er bilaterale Gespräche mit seinem finnischen Amtskollegen Orpo. Von ihm gab es Lob für die deutliche Erhöhung deutscher Verteidigungsausgaben. Dies stelle einen historischen Wendepunkt für ganz Europa dar, so Orpo. Auch Finnland will seinen Militärhaushalt steigern. Russland ist aggressiv, unberechenbar und eine bleibende Bedrohung für die Sicherheit Europas. Von daher machen wir auch in Finnland viel. Wir wollen unsere Verteidigungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die NATO ist dabei sehr wichtig. Auch in der NATO müssen wir zusammen die Verteidigung im Ostseeraum verstärken. Die Reise des Kanzlers endet mit einem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Stubb in dessen Sommerresidenz. Stubb hat als Präsident nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern ist auch verantwortlich für Außen- und Sicherheitspolitik.
Soweit der Bericht von Sophie Donges aus dem ARD-Studio Stockholm. 15.31 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A12, Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Fürstenwalde-West und Fürstenwalde-Ost, dort gibt es Behinderungen. Der Grund ist eine ungesicherte Unfallstelle. In Deutschland soll mehr gearbeitet werden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das fordern viele in der Union. Allerdings arbeiteten zuletzt so viele Menschen in Teilzeitjobs wie noch nie. Die Mehrheit weiterhin Frauen, die sich häufig um Kinder oder aber pflegende Angehörige kümmern. Mit allen Nachteilen, die das so mit sich bringt, Karriereknick und Altersarmut. Die Politik will deshalb mehr Frauen in Vollzeitjobs bringen und das nicht zum ersten Mal, wie das diesmal klappen sollen, das wollte Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas herausfinden.
Geht Politik eigentlich auch in Teilzeit? Frage an Ricarda Lang, Bundestagsabgeordnete der Grünen.
In dem jetzigen Job ist es kaum machbar, aber ich könnte mir es gut vorstellen, nicht dauerhaft, aber zwischendrin.
Aus der Teilzeit zwischendrin aber, zum Beispiel nach einer Schwangerschaft, wird für Frauen in Deutschland häufig ein Dauerzustand. Immer noch. In den vergangenen 20 Jahren stieg die Teilzeitquote bei Frauen sogar von 43% auf 49%, bei Männern von 7% auf gerade mal 12%. Lang formuliert deshalb klare Erwartungen an die neue Regierung.
Viele Paare wünschen sich eine gleichberechtigte Aufteilung von Arbeit, aber es müssen die strukturellen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.
Sinnvoll aus Sicht von Experten zum Beispiel die Abschaffung des sogenannten Ehegattensplittings, das große Gehaltsunterschiede bei Paaren weiterhin steuerlich begünstigt. Im Koalitionsvertrag aber ist davon keine Rede. Was dann? Annika Klose, Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, sieht Potenzial beim Elterngeld.
Da wollen wir eben nochmal stärkere Anreize setzen, dass eben auch Männer auch alleine Elternzeit nehmen. Denn im Moment ist es häufig so, dass die Männer zwar 1-2 Monate nehmen, aber dann häufig mit ihrer Partnerin zusammen.
Und das führt bisher nicht dazu, dass die Sorgearbeit zu Hause langfristig gerechter verteilt wird. Eine Voraussetzung dafür, dass Frauen überhaupt wieder arbeiten können. Für viele Familien ist das allerdings auch eine finanzielle Frage. Solange der Mann weiterhin oft Hauptverdiener ist, gibt Klose zu.
Das Elterngeld ist ja gerade bei 1.800 Euro gedeckelt. Und das heißt, man muss schon auch darüber sprechen, dass man zum Beispiel das Elterngeld dann noch anhebt und natürlich auch das Gehalt der Frauen verbessern.
Soweit aber geht der Koalitionsvertrag mit der Union nicht. Stattdessen sollen Arbeitgeber mit Steuervorteilen bewegt werden, ihre Angestellten mit Prämien zurück in die Vollzeit zu locken. Bettina Kohlrausch, leitende Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, hält das für wenig vielversprechend.
Auch diese steuerlichen Anreize werden nichts bringen, wenn Frauen schlicht und ergreifend nicht die Spielräume haben, weil sie ja nicht im Nagelstudio hängen, sondern weil sie sich um ihre Kinder kümmern, um ihre alten Eltern oder vielleicht auch um den Schulbasar und all die anderen Dinge, die in dieser Gesellschaft passieren und diese Gesellschaft auch am Laufen halten.
Dabei unterstützen könnten Haushaltshilfen, die sich allerdings vor allem Familien mit kleineren Einkommen nicht leisten können. Union und SPD kündigen im Koalitionsvertrag deshalb an, die Einführung finanzieller Hilfen prüfen zu wollen. Doch wollen überhaupt alle Frauen wieder in Vollzeit arbeiten, nachdem sie Kinder bekommen haben? CDU-Familienministerin Karin Prien gibt in der ARD zu bedenken:
Wir sollten uns als Staat nicht anmaßen, Familien genau vorschreiben zu wollen, wie sie ihr Familienleben organisieren. Aber wir sollten die Rahmenbedingungen schaffen, damit Wahlfreiheit wirklich möglich ist. Und dazu gehören natürlich dann verlässliche Kinderbetreuungsangebote, natürlich auch im schulischen Ganztag. Und daran arbeiten wir jetzt.
Das sagt CDU-Familienministerin Karin Prien im Beitrag von Jinbob Nikschas.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ja, nach zwei Jahren Rezession in Deutschland wird es 2025 wohl ein drittes Jahr geben. So jedenfalls lautet die Konjunkturprognose der Deutschen Industrie- und Handelskammer, kurz DIHK. Das wäre das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Kammer hat rund 23.000 Unternehmen aller Größen und aus allen Branchen nach ihrer Geschäftslage gefragt. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky fasst die Ergebnisse zusammen.
Um 0,3 Prozentpunkte schrumpfen wird das Bruttoinlandsprodukt wohl in diesem Jahr, sagt die DIHK voraus. Im Herbst war ihre Prognose noch düsterer. Dann aber liefen die ersten drei Monate 2025 besser als erwartet. Leider habe das nur daran gelegen, dass die Unternehmen in Erwartung der US-Zölle ein paar Geschäfte vorgezogen haben, erklärt DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow.
Wenn Sie wissen, am 2. April wird aus den USA der Liberation Day wahrscheinlich umfangreiche Zollankündigungen erfolgen, dann führen wir das eben auf die Vorzieheffekte zurück.
Inzwischen schätzt ein Viertel der deutschen Firmen ihre Geschäftslage als schlecht ein. Ebenso viele glauben, dass sie sich noch verschlechtern wird. Das ist die pessimistischste Einschätzung seit der Corona-Pandemie. Nur eine Minderheit erwartet, dass es bald wieder bergauf geht. Eine leichte Erholung gibt es in der Industrie und im Baugewerbe. Die geht vermutlich auf das Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro zurück. Allerdings muss dieses Geld für 12 Jahre reichen, gibt Helena Melnikow zu bedenken. Dann seien es nur noch rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Davon dürfe man nicht die Welt erwarten. Insgesamt plant knapp jeder dritte Betrieb, weniger zu investieren. Und wenn die Firmen Geld ausgeben, dann nicht für Innovationen oder zum Expandieren.
Das geht alles nur in Ersatzbedarf oder in den Bereich Rationalisierung. So, das heißt, ich ersetze nur noch, was ich ohnehin ersetzen muss, um das am Laufen zu halten. Oder ich investiere in einen Bereich, der mir eventuell Kosten spart.
Warum ist die Wirtschaft so pessimistisch? Die Mehrheit gibt die Schuld der Politik. Auf Nachfrage erläutern sie, was sie damit meinen. Die Behörden arbeiten ihnen zu langsam, Genehmigungsverfahren ziehen sich und es wird zu wenig gegen drohende oder schon existierende Zölle unternommen. DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow kritisiert, dass sich die Politik so auf die USA konzentriere. Dabei gäbe es zum Beispiel auch in Lateinamerika oder Asien interessante Märkte.
Wir vergessen eigentlich das, was sonst noch auf der Welt auf uns wartet. Wir brauchen ganz dringend neue Freihandelsabkommen. Mercosur ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Wir haben Indien, wir haben Indonesien.
Zu schaffen macht den Betrieben außerdem die schwache Nachfrage im Inland und die hohen Arbeits- und Energiekosten. Die DIHK fordert deshalb ein schnelles, kleines Konjunkturpaket von der neuen Bundesregierung.
Senkung der Stromsteuer, das kann der Bund alleine. Da braucht er keine Länder, keine Kommunen zu. Halbierung der Übertragungsnetzentgelte. All diese Punkte, wo ich sage, das kann ich auch bis zum Sommer umsetzen und es ist auch angekündigt.
Die DIHK begrüßt, dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll. Das sei ein Schritt in Richtung weniger Bürokratie.
Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky war das über die Konjunkturprognose der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Kerstin Reinsch.
Baustellenstau auf der westlichen A10 in Richtung Dreikarfelland. Zwischen Großkreuz und Leest aktuell 10 Minuten Verzögerung. In Berlin ist der Feierabendverkehr bereits im Gange. Stauschwerpunkt derzeit in Mitte und Kreuzberg. Die Janowitzbrücke war bis vor wenigen Minuten wegen eines Unfalls voll gesperrt. Sie ist jetzt wieder offen. In einem weiten Bereich drumherum gibt es aber noch erhebliche Staus. Außerdem ist der Tunnel Alexanderplatz wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. In Karlshorst ist die Treskow-Allee nach einem Unfall am Bahnhof Karlshorst in Richtung Tierpark gesperrt. Auf der A100 stockt es in Richtung Wedding ab Detmolder Straße aktuell 15 Minuten plus. Weitere Staupunkte sind Fürstenbrunner Weg und Spandauer Damm, Heide- und Invalidenstraße sowie rund um Schlesisches Tor und Elsenbrücke. Voll auch bei der Umfahrung der gesperrten Wuhleidebrücke. Stadtauswärts staut es sich auf der A113 bis Adlershof, auf Wollangstraße Malchow Chaussee und Rathausstraße in Mariendorf. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
15.40 Uhr jetzt, 10 Minuten nach halb vier.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Bernhard Kempf. Guten Tag. Ja, letztes Jahr schaute die Sportwelt nach Paris. In 4 Jahren gehen die Blicke dann nach Los Angeles. Im Juli 28 finden dort die Olympischen Sommerspiele statt. Und jetzt greift Berlin gemeinsam mit 4 weiteren Bundesländern nach den Olympischen Ringen. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Berlin bewirbt sich um die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele. Das Konzept wurde im Olympiastadion vorgestellt. Es sieht die Hauptstadt als zentralen Austragungsort unter Beteiligung 4 weiterer Bundesländer vor. Jan Menzel, RBB 24 Landespolitik.
Berlin habe eine Strahlkraft wie keine andere deutsche Stadt. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner gibt sich zum Auftakt der Bewerbung im Olympiastadion selbstbewusst. Zumal Berlin nicht alleine antritt. Mit Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen habe man starke Partner. Der regierende Bürgermeister verspricht nachhaltige Spiele und ein Investitionsprogramm, von dem der gesamte Nordosten profitieren werde. Große Unterstützung kommt vom direkten Nachbarn. Der Brandenburger Landtag habe sich einstimmig hinter die Bewerbung gestellt, erklärt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Sein Bundesland würde sich gerne mit der Regattastrecke in Brandenburg-Havel beteiligen. Allerdings ist Berlin nicht der einzige deutsche Bewerber. Auch München, Hamburg und das Ruhrgebiet wollen die Spiele austragen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Partzinger verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Weimer sagte, Partzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Partzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Im Prozess um den Messerangriff von Solingen hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die zum Verhandlungsauftakt verlesen wurde. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Stadtfestes eingestochen haben. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat aus. Aus Solingen René Rabenschlag.
Bei der 30-minütigen Verlesung der Anklage hatte Issa Al-H. im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts zunächst regungslos und zum Teil mit dem Kopf auf dem Tisch auf der Anklagebank gesessen. Die Bundesanwaltschaft hatte detailliert geschildert, wie er innerhalb von einer Minute mit einem Küchenmesser heimtückisch von hinten 3 Menschen getötet und 8 schwer verletzt hatte. Zum Vorwurf, dass er den Anschlag als Mitglied der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat ausgeführt habe, wollte er sich nicht äußern.
In Großbritannien ist nach wie vor unklar, warum gestern Abend in Liverpool ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Es werde auch untersucht, ob es sich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte, hieß es von den Ermittlern. Ein terroristisches Motiv wird zurzeit ausgeschlossen. Von den 47 Verletzten sind 4 in Lebensgefahr, wie der Bürgermeister von Liverpool der BBC gesagt hat. Der Vorfall ereignete sich während der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool. Der Fahrer wurde festgenommen. Es handelt sich um einen 53-jährigen Briten. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gastes wurde aber nicht genannt. Besonders im Tiergarten sei zwischen 6 und 22 Uhr mit Straßensperrungen zu rechnen, hieß es. Berlins landeseigener Klinikkonzern Vivantes hat im vergangenen Jahr fast 150 Millionen Euro Verlust gemacht. Diese Bilanz hat der Aufsichtsrat jetzt bestätigt. Das Defizit ist demnach das bislang größte, fiel aber deutlich geringer aus als befürchtet. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Geplant war mit einem Fehlbetrag von 175 Millionen. Verantwortlich für steigende Ausgaben waren vor allem teureres medizinisches Material und mehr Leasingpersonal. Die Investitionen des Vivantes-Konzerns lagen deutlich unter Plan. Grund waren Verzögerungen bei Bauprojekten. Im Jahresabschluss für 2024, den der Aufsichtsrat jetzt bestätigt hat, zeigt sich die Geschäftsleitung nach einem herausfordernden Jahr insgesamt zufrieden. Unter anderem, weil es sowohl beim Umsatz als auch der Zahl der Behandlungen ein Plus gab.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag neben Sonne, vor allem in Richtung Prignitz und Ruppinerland, dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Köpenick 20 und in Kreuzberg 22 Grad, in Dahme-Mark 19 und in Senftenberg 22 Grad. Nachts wechselnd bewölkt und zeitweise Regen, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen viele Wolken und verbreitet Schauer, teils auch mit Gewittern bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Werden wir Menschen immer dümmer oder klüger? Die Frage kann man sich durchaus stellen in Zeiten, in denen uns KI per Zuruf von A nach B navigiert, formvollendet Briefe oder Masterarbeiten erstellt und uns immer mehr das Denken abnimmt. Andererseits waren es immerhin wir Menschen, die fähig waren, diese Denkmaschinen zu entwickeln. Wie steht's also um unsere menschliche Intelligenz in Zeiten künstlicher Intelligenz? Und was um alles in der Welt hat auch noch Neurodivergenz damit zu tun? Unser Thema heute in den Wissenswerten von RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis und der Mann, der den Intelligenzdschungel für uns lichten soll, der heißt André Frank Zimpel. Er ist Psychologe, Professor für Erziehungswissenschaft an der Uni Hamburg, Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsforschung, Speaker auf der Digitalkonferenz Republika, die jetzt wieder in Berlin stattfindet. Und er hat gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht. Schönen guten Tag, Herr Professor Zimpel.
Schönen guten Tag, Frau Korwis.
Wir haben da also drei Puzzleteile, die wir im Folgenden möglichst schlüssig zu einem Gesamtbild zusammenfügen wollen. Wir haben menschliche Intelligenz, künstliche Intelligenz und Neurodivergenz. Lassen Sie uns mal mit der menschlichen Intelligenz anfangen. Wie ist es denn um die bestellt?
Ja, menschliche Intelligenz ist Hybrid. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn man sich die Generationen anschaut. Ich werde im August eine Urkunde bekommen, wenn alles gut geht, für 40 Jahre Hochschuldienst. Und ich habe ja dann die Generationen beobachten können. Also stellen Sie sich vor, die Generation, die man heute so Generation X nennt oder Generation Golf, die in Gothic-Look oder auch mit Popperlocke oder Hip-Hop-Kleidung in die Seminare kam, dann abgelöst wurde von einer Generation, die dann viel digitaler wurde. Die verschwanden hinter ihren Laptops, die sah man gar nicht mehr in den Seminaren. Das war wieder noch eine etwas klügere Generation, würde ich sagen. Und noch klüger durch Technik ist die Gen Z oder die Zoomer, wie man sie auch nennt, die jetzt wirklich sehr KI-affin sind und mit ihren Smartphones viele Probleme lösen. Und trotzdem macht man sich über sie lustig und nennt sie Generation lebensunfähig, weil man denkt, dass sie mit den Anforderungen des Lebens gar nicht klar kämen. Aber man vergisst, dass sich die Anforderungen immer ändern. Menschliche Intelligenz ist Hybrid. Das heißt, sie ist zum Teil biologisch. Wir haben Gehirne, die sich kaum von denen von Steinzeitmenschen unterscheiden. Aber wir haben kulturelle Werkzeuge, die weit über den Faustkeil der Steinzeit hinausgehen. Und daran sieht man, wie menschliche Intelligenz wächst. Jede Generation nimmt im Durchschnitt gewinnt an 3 IQ-Punkten.
Und trotzdem, aber diese Entwicklung des IQ-Durchschnitts, die war ja über Jahrzehnte lang steigend, aber schon, glaube ich, seit Mitte der 90er jetzt beobachtet man da eher, dass der Durchschnitt sinkt. Also nehmen bestimmte Fertigkeiten einfach ab. Konzentrationsspannen scheinen sich zu verkürzen, Aufmerksamkeitsspannen, die Fähigkeit, sich Dinge zu merken.
Also erst hat KI uns die Fähigkeit zur Raumorientierung genommen, jetzt nimmt sie uns die Fähigkeit, grammatisch zu sprechen. All diese Dinge werden natürlich an Maschinen abgegeben, aber sie öffnen natürlich das Gehirn für andere Bereiche. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die klug nutzen.
Aber wenn wir nochmal auf den Bereich Information und Informationsverarbeitung schauen, KI sorgt ja inzwischen dafür, dass ich Informationen auch nicht mal mehr selber in irgendeine Beziehung setzen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel was über eine Suchmaschine finden will, ich muss mir noch nicht mal mehr den Kopf zerbrechen, wie ich die Suchanfrage möglichst präzise formuliere, weil ich dank KI fertig vorbereiteten Output bekomme, wie ein Menü serviert. Also verlieren wir da nicht auch an Kompetenzen, Informationen miteinander in Verbindung zu setzen?
Wir bekommen Platz für neue Verbindungen und man muss einfach sehen, Intelligenztests sind ganz stark darauf ausgerichtet, das logische Denkvermögen zu messen. Und diese Logik ist ja eigentlich nur eine Umwandlung von Gedanken. Logik produziert ja keine Gedanken, sondern sie formt sie nur so lange um, bis sie kontrollierbar und verständlich werden. Und das machen jetzt Maschinen für uns. Das heißt, ich muss nicht mehr jede logische Operation ausführen. Ich muss viel besser aber verstehen, wie Logik funktioniert und was glaubwürdig ist und wo die Maschine sozusagen falsch läuft. Denn das sind blinde, bewusstlose Algorithmen, mit denen wir es zu tun haben. Und wir brauchen viel mehr Intelligenz, damit gut umzugehen. Das heißt, die Hirnfunktionen verändern sich. Sie haben sich durch Buchdruck verändert, sie haben sich durch das Internet verändert und sie werden sich durch KI nochmal verändern. Das Interessante ist, wir brauchen die Intelligenz für etwas anderes und vor allen Dingen für kritisches Denken. Und die Hoffnung besteht darin, dass Menschen, die sich von KI helfen lassen, die Zeit, die sie gewinnen, die Aufmerksamkeitskapazität, die sie dadurch gewinnen, für kritisches Denken nutzen.
Das ist eine Hoffnung, haben Sie gerade gesagt.
Das ist eine Hoffnung.
Da spricht doch die menschliche Faulheit vielleicht etwas dagegen.
Oder die Rahmenbedingungen, dass wir immer noch Mathematik wie einen Intelligenztest vermitteln, wo man eigentlich heute ganz andere Formen des Denkens benötigt. Wir könnten die Klimakrise überhaupt nicht begreifen, wenn wir sie nur formal logisch angehen würden, sondern wir brauchen dafür ein perspektivisches, entwicklungslogisches Denken. Und das ist die Intelligenz, die sich bei der jungen Generation gerade herausbildet.
Also Sie sehen keinen Verlust bei der Fähigkeit, aus Informationen Wissen zu generieren, also sich zu bilden. Da würden Sie nicht sagen, dass wir da nachlassen?
Im Gegenteil. Ich habe das schon erlebt bei der Generation Y.
Welche war das denn
nochmal? Das waren die Millennials, ne? Die dann anfingen, plötzlich in Vorlesungen sich zu melden und zu fragen, aber bei Wikipedia steht was ganz anderes. Das ist die Generation, die erlebt hat, wie das Wissensmonopol der Universitäten und Schulen und Bildungseinrichtungen gebrochen wurde durch die digitale Welt. Ich hatte es plötzlich mit Studierenden zu tun, mit denen ich fast wie mit Fachkollegen sprechen konnte, die also über ein unglaubliches Wissen aus dem digitalen Netzwerk beziehen konnten, wenn sie es wollten und wenn sie dazu bereit waren. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber das ist schon eine Wissensexplosion, die also kein Intelligenztest einfangen kann.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, über einen veränderten Intelligenzbegriff zu sprechen, dann sind wir jetzt quasi auch an der Stelle, das Puzzleteil Neurodivergenz noch mit ins Bild aufzunehmen. Sie leiten in Hamburg das Zentrum für Neurodiversitätsforschung. Erklären Sie doch bitte erstmal kurz, was ist das nochmal, diese Neurodivergenz?
Also Neurodiversität und Neurodivergenz muss man unterscheiden. Also Neurodiversität ist erstmal eine Tatsache. Das liegt daran, dass das menschliche Gehirn sehr komplex ist. Das ist ein Organ von der Größe von 1,5 Stück Butter und es setzt sich aus 83 Milliarden Zellen zusammen. Jede Zelle ist so kompliziert wie eine ganze Stadt. Jede Zelle geht 10.000 bis 1.000 Verbindungen mit anderen Zellen ein. Das heißt, in einem Kubikmillimeter Gehirn sind mehr Verbindungen, als die Milchstraße Sterne hat. Das heißt, also Neurodiversität ist erstmal eine Tatsache. Es gibt keine zwei gleichen Gehirne. Wir vergleichen das mit Schneeflocken gern, weil Schneeflocken sehen von Weitem alle gleich aus, aber unter dem Mikroskop gibt es keine Schneeflocke doppelt. Und so gibt es auch kein Gehirn zweimal. Das ist Neurodiversität. Das betrifft uns alle. Neurodivergenz beginnt genau dort, wo Personen, wenn sie sich an Standards, Normen und Erwartungen, die unsere Gesellschaft hat, anpassen, dass sie dafür ihre Persönlichkeits-, ihre kognitive und emotionale Entwicklung aufgeben müssen. Das heißt,
also
der Preis.
Zum Beispiel Menschen, die eine Aufmerksamkeitsdefizit.
Zum Beispiel Menschen mit ADHS, Menschen im Autismus-Spektrum gehören dazu, Menschen mit Tourette-Syndrom. Also wir könnten sagen, so jede siebte Person etwa ist neurodivergent.
Krankenkassendaten zufolge steigt die Zahl der Diagnosen, sowohl wenn es um ADHS geht, als auch wenn es um Autismus geht, seit Jahren, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Gibt es denn tatsächlich mehr Fälle oder gibt es vielmehr eine gewachsene Sensibilität dafür, dass eben manche Menschen vom Standard abweichen in der Art, wie sie mit Informationen umgehen, wie sie Dinge wahrnehmen, wie sie Reize verarbeiten?
Mhm. Ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich leben wir in der Aufmerksamkeitsgesellschaft. Das heißt also, man kann mit Aufmerksamkeit Fantastillionen verdienen. Ja, die großen Tech-Milliardäre, die generieren Reichtum über unsere Aufmerksamkeit. Das bedeutet, unsere Aufmerksamkeit ist gefordert wie nie. Dadurch verändert sich die Linie zur Neurodivergenz. Das ist ein Grund für die erhöhten Zahlen. Ein zweiter Grund ist, dass sich die Diagnosekriterien verändert haben. Also Lorna Wing hat das Autismus-Spektrum zum Beispiel als eine bessere Form, Autismus zu erfassen, eingeführt. Darum reden wir heute von Menschen im Autismus-Spektrum. Und dadurch steigt die Zahl auch.
Das galt ja lange als Krankheit. Diagnose suggeriert auch immer direkt, da stimmt doch was nicht, das ist ein Defizit. Und wir bewegen uns ja jetzt langsam dahin zu sagen, nee, das ist vielleicht einfach eine andere Art zu ticken.
Ja, unsere Forschung zeigt, dass da, wo Defizite sind, auch immer Potenziale zu finden sind. Das heißt also, jemand im Autismus-Spektrum kann viel mehr Details simultan erfassen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass er auch viel schneller durch Informationen in seiner Umwelt erschlagen wird und da Reizüberflutung leistet. Aber zum Beispiel zeigt sich gerade im Programmieren und im digitalen Bereich, dass Menschen im Autismus-Spektrum 4-mal so wenig Fehler machen wie neurotypische. Und hier kann das Defizit plötzlich zur Stärke werden. Für eine funktionierende KI, für die Kontrolle von KI sind neurodivergente Menschen wichtig wie nie.
Was heißt denn aber dieses Leben mit künstlicher Intelligenz für die nachfolgenden Generationen, für Ihre und meine Kinder, vielleicht Kindeskinder? Vor welche Herausforderungen werden die dann gestellt durch künstliche Intelligenz perspektivisch?
Ja, also wir müssen unser Denken, unsere Entwicklung völlig verändern. Diese Technik ist unstoppable. Wir müssen lernen, mit ihr konstruktiv umzugehen. In allen Menschen, im gesamten Neurodiversitätsspektrum schlummern Formen der Intelligenz, wie die symbolische Intelligenz, die anschauliche Intelligenz, die sensomotorische Intelligenz, die entwicklungslogische Intelligenz, die ja nicht in die Maschinen einprogrammiert sind. Diese Form der Intelligenz, die Intelligenztests nicht messen, die werden umso wichtiger und die werden Menschen in der Zukunft mehr einsetzen und mehr entfalten müssen. Und das ist, finde ich, auch keine schlechte Perspektive.
Um dann letztlich auch die Oberhand zu behalten gegenüber der künstlichen Intelligenz?
Ja, das halte ich für existenziell. Die Kontrolle werden wir nicht über logisches Denken haben über die Welt, sondern vor allen Dingen über Bewusstheit, Selbsteinschätzung. Und diese Fähigkeiten müssen wir in ungeahnte Größen weiterentwickeln, um nicht Sklaven der KI zu werden, weil das wäre für mich eine Horrorvision.
Herr Zimpel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Psychologen und Professor für Erziehungswissenschaft André Frank Zimpel. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsforschung in Hamburg, Speaker auf der Digitalkonferenz Republika und er hat gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht, Wahnsinnig intelligent, die verborgenen Potenziale neurodivergenter Menschen, heißt es, und ist im Verlag Goldmann erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
RBB 24 Inforadio präsentiert.
Was, wenn Design nicht nur Produkt ist, sondern auch Protest? Was, wenn Möbel träumen dürfen? In Farbe, Ironie und Fantasie. RBB 24 Inforadio präsentiert Alchimia. Italiens radikale Antwort auf Bauhaus und Funktionalismus. Mit Kunstwerken von Visionären, die in den 70ern und 80ern die Designwelt veränderten. Für immer. Alchimia. Die Revolution des italienischen Designs. Im Bröhan Museum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Kerstin Reinsch.
In Berlin ist der Feierabendverkehr im Gange. Stauschwerpunkt derzeit weiter in Mitte und Kreuzberg. Die Janowitzbrücke ist nach Bergungsarbeiten zwar wieder offen, in einem weiten Bereich drumherum kommt es jedoch noch zu erheblichen Staus. Außerdem ist der Tunnel Alexanderplatz wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. In Karlshorst ist die Treskowallee nach einem Unfall am Bahnhof Karlshorst in Richtung Tierpark gesperrt. Auf der 100 stockt es in Richtung Wedding ab Detmolder Straße, aktuell 15 Minuten Verzögerung. Weitere Staupunkte sind Tegeler Weg, Beusselstraße sowie Fürstenbrunner Weg und Spandauer Damm, Heide- und Invalidenstraße sowie rund um Schlesisches Tor und Elsenbrücke. Voll ist es auch bei der Umfahrung der gesperrten Wuhlheidebrücke. Stadtauswärts staut es sich auf der 113 bis Adlershof, auf Wollangstraße, Malchow Chaussee und Mariendorfer Damm sowie Rathausstraße und abschnittsweise auf der Landsberger Allee.
Die Zeit jetzt 16 Uhr. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Im September 93, also vor über 30 Jahren, zerplatzte in Monte Carlo die Berliner Träume, die Olympischen Spiele in die Stadt zu holen. Bereits im zweiten Wahlgang schied Berlin damals aus. Jetzt aber will man einen neuen Anlauf starten. Erstes Thema in den Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung vorgestellt. Bei der Präsentation im Olympiastadion hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner von einer Chance für ganz Deutschland gesprochen. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für 2036, 40 oder 44 geplant ist. Anke Michel, RBB 24.
Populäre Wettkämpfe sollen am Brandenburger Tor ausgerichtet werden, etwa die Partien der Beachvolleyballer. Die Marathonstrecke könnte unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Rugbyspiele wären im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark möglich. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen. Eine Initiative will das Vorhaben mit einem Volksbegehren kippen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Partzinger, verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Weimer sagte, Partzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Partzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. Von der Leyen forderte ein sofortiges Ende der Blockade humanitärer Hilfe. Außerdem nannte sie den israelischen Angriff auf eine Notunterkunft für palästinensische Flüchtlinge abscheulich. Von der Leyen äußerte sich nach einem Telefonat mit dem jordanischen König. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Sie forderte Israel auf, sofort humanitäre Hilfe zuzulassen und die Eskalation zu stoppen. So deutliche Worte hat man von der Kommissionspräsidentin bislang noch nicht gehört. In dem Gespräch mit dem jordanischen König forderte sie aber auch eine sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Damit wird auch der Druck aus der EU auf Israel stärker. Bereits vergangene Woche hatte die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, angekündigt, das Kooperationsabkommen mit Israel zu überprüfen. Dieses regelt den wirtschaftlichen Austausch zwischen der EU und Israel. Die